Gibt es etwas, wo du besonders stolz bist drauf?
Das probiere ich wirklich zu vermeiden. Weil wenn du wirklich zurückverfolgst, wie etwas entsteht, kommst du immer wieder auf den Zufall, auf das Glück, auf die Fügung. Und da gibt es null Grund, stolz zu empfinden. Aber es gibt grossen Grund, dankbar zu sein und das zu schätzen.
Herzlich willkommen zu einer Jubiläumsausgabe vom Soundcheck-Tag. Warum Jubiläumsausgabe? Weil wir die 10. Folge heute ausstrahlen. Und zu dieser speziellen Folge, zu diesem Jubiläum, wollte ich jemanden einladen, mit dem ich auch ein Jubiläum feiere. Nämlich eine tolle 30-jährige Zusammenarbeit und eine tiefe 30-jährige Freundschaft. Mit ihm habe ich über 10 Alben produziert und ich habe wahnsinnig viel gelernt von ihm, sei es musikalisch, klanglich, aber vor allem auch menschlich. Er ist weltweit bekannt, also man kennt ihn über die Landesgrenzen aus, wegen seinem Sound, der unverkennbar ist, und seinem Feeling. Er ist einer von den Musikern, der einen Ton spielt. Und dann weiss man eigentlich gerade, wer das ist. Es ist eine wahnsinnige Freude, habe ich ihn als Freund an meiner Seite in meinem Leben und ihn heute hier als Gast im Soundcheck-Tag in der 10. Folge. Herzlich willkommen, Philipp Gretti. So schön.
Danke, Jano. Also, das ist unglaublich. Das ist so eine charmante Eröffnung gewesen. Und ich habe die Blumen nur zurückgegeben, Jano. Weil es ist für mich ein Privileg, dich zu kennen, mit dir Musik zu machen, die als Freund zu haben.
Geht tief rein. Philipp, man merkt, wir sind dicke Freunde. Wir kennen uns, wie gesagt, 30 Jahre. Wir haben viel erlebt in diesen 30 Jahren. Aber magst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
Ja, ich war an einer Jam-Session und dort war ein Sänger und der hat bei dir eine Produktion gemacht.
Das war der Andy Bianchi, muss man sagen.
Andy Bianchi, genau.
Don Bianchi.
Don Bianchi. Und er hat gefunden, das wäre doch noch lustig, wenn ich ein oder zwei Tracks von seiner Produktion mit dem Sax begleite. Ich weiss, inzwischen weiss ich, dass du damals ein bisschen Mühe gehabt hast mit Baseldeutsch.
Das ist, weil ich meinen FCZ-Background habe.
Ach, okay. Also gut, dann müssen wir das nicht persönlich nehmen.
Nein,
aber
nicht.
Das war schon mal eine kleine Hürde gewesen. Dann hat es eine zweite Hürde gegeben mit Saxophonisten. Hast du auch ein bisschen Mühe.
Wegen dem Tina Turner-Konzert, das ich in meinen jungen Jahren gesehen habe. Und der Muskelmann hat Saxophon gespielt und der ist mir grausam auf den Sack gegangen.
Das kann passieren. Genau. Und das dritte Problem war, dass du mit gewissen Automarken auch deine Schwierigkeiten hast. Und genau mit so einer Marke bin ich vorgefahren. Und also, die Hürden haben wir doch relativ schnell und elegant überwunden. Und es sind eigentlich vom ersten Moment einfach good vibes
rum. Absolut. Man darf sagen, also, Saxophonist, der Baseldeutsch redet und einen Porsche fährt.
Es ist ein No-Go, so.
Ich habe gedacht, ja, nein. Und eine dicke, hohe Freundschaft ist entstanden. Ja. Und wir haben so viele Sachen jetzt gemacht in diesen 30 Jahren.
Wir haben wahnsinnig viel gelacht zusammen. Und das ist, es könnte heute auch wieder passieren.
Das könnte definitiv, und das darf passieren.
Wunderbar,
weil wir sind ja kein trauriger Podcast.
Ja,
wir sind
ja
ein lustiger, aufschlussreicher und ein unterhaltsamer Podcast. Mit dem Philipp Gretti, mein Gast.
Und dem Jano Steck. Mein dicker Freund.
Philipp, wo bist du aufgewachsen? Also ich nehme an, das wird ja Basel Biet gewesen. Und wie war deine Kindheit so gewesen?
Ich bin alles einem aufgewachsen, im tolles Umfeld. Es hat ein Klavier gegeben. Und das hat mich sehr fasziniert. Weil als kleiner Knirps habe ich kaum aufs Keyboard rauf mögen, aber wenn ich dort irgendeine Taste drücke, dann ist ein Ton gekommen. Und dann habe ich einen anderen gedrückt und es ist ein anderer Ton gekommen. Dann hat das plötzlich eine Geschichte davon erzählen. Und das ist eine Faszination, die eigentlich heute noch da ist.
Mhm. Bist du der Einzige, der die Heimmusik gemacht hat?
Nein, meine Schwestern haben Klavierunterricht gehabt.
Zwangsklavier?
Ja, das hätte so ein bisschen zur Bourgeoisie gehört, dass man die Kinder in Musikschule steckt und ungeachtet, ob jetzt Lust oder Freude oder Talent da ist. Und ja, mir hätte das auch blüht, aber das hat mich nicht wirklich begeistert. Ich bin glücklich gewesen, wenn ich es für mich auch klimpern konnte.
Mhm. Das war aber dann noch ein langer Weg zu deinem Instrument, zum Saxophon.
Absolut. Ich habe dann so als Halbwüchsiger noch mal einen Anlauf genommen, Klavierunterricht, beim Chester Gill in Basel. Das ist ein wunderbarer Mensch aus der Barbados. Mhm. Und er hat irgendwie das Talent gehabt, mich so zu nehmen, wie ich bin. Nämlich nicht wirklich unterrichtbar. Ich habe es probiert, weil ich motiviert war, so gerade ziemlich grosse Ziele, Oscar Peterson-Style können Klavier spielen. Und
muss ich, es gibt Einfaches.
Muss ich vielleicht Noten lernen? Und dann sind so viele Böllchen aufs Mal vor mir gewesen und gesagt, nein, das geht gar nicht. Dann habe ich auf dem Flohmarkt eine Trompete gekauft, weil die hat ja nur ein Ton aufs Mal, sprich ein Böllchen in der Linie aufs Mal.
Überschaubar.
Habe ich gemeint, aber auch nicht wirklich. Und der Chester Gill hat mir aber irgendwie, ohne dass ich es gross realisiert habe, so ein bisschen Basics, Harmonie so beigebracht. Und der schönste Moment war, ich habe über Changes von The Lady is a Tramp dürfen improvisieren. Mhm. Und er hat den Kontrabassführer genommen und dazu gespielt.
Oh wow.
Und das ist, da habe ich gemerkt, es ist fantastisch mit anderen Musikern zusammen zu spielen. Und die Summe ist dann mehr als der Einzelne.
Aber der Jazz, das ist relativ schnell klar gewesen bei dir, dass es Jazz muss sein?
Das ist auch etwa in dieser Zeit entstanden. Schulfreunde von mir haben Modern Jazz gehört. Mm. Und dort hat es Fender Rhodes Piano drin gehabt. Und ich mag mich an Trompeter erinnern, wo eigentlich nicht wahnsinnig bekannt war, John Ward. Und hat aber irgendwie einfach eine neue Dimension eröffnet für mich. Und vor allem, was ich beim Jazz heute noch faszinierend finde, sind zwei Sachen. Erstens, dass die Harmonien erweitert werden. Das heisst, es ist oft ein 4-5-Klang, was immer so eine Würze gibt, der Harmonie. Und das Outside-Improvisieren, das fasziniert mich heute noch, weil ich es nicht kann.
Aber so Deep Purple und all die Rockgeschichten, du bist jetzt...
Ich werde 68.
68,
ich
was man dir...
AHV positiv.
Was man dir nicht gibt.
Danke, Gianno.
Eben, also das ist ja eine Zeit gewesen, wo ja so die Hippie-Zeit und all
absolut.
Die Geschichten...
Ja, ja, also ich habe drei ältere Schwestern, ich bin der Nachzügler, Überraschungs-Nachzügler und habe dort natürlich schon auch Steppenwolf und Easy Rider und Joe Cocker und das Woodstock Festival und Janis Joplin und so weiter mitbekommen. Und habe auch grosse Freude daran gehabt. Aber irgendwie ist dann eben mit dem Modern Jazz Quartet, Milt Jackson und so weiter, habe ich gefunden, es ist irgendwie einfach interessanter.
Aber das war noch mit der Trompete? Oder ist das schon Saxophon?
Nein. Ich bin ja dann von der Trompete... Also eigentlich habe ich immer einen Saxophon wählen, aber ich habe mir das irgendwie nicht zutraut. Und, oder es hat sich nie ergeben. Und dann irgendwann habe ich mir den Mut zusammengenommen und habe meine damalige Freundin angepumpt für ein vorkriegsgünstiges Saxophon. Und das hat sie mir tatsächlich gespendiert. Inzwischen sind wir immer noch verheiratet. Und so hat das Saxophon angefangen. Ich habe mir dann eine Grifftabelle zugetan. Bin ich ganz draus gekommen, habe mir selber eine gemacht und als ich sie fertig hatte, konnte ich sie auswendig können. Aber ich weiss heute noch nicht, alle Klappen am Saxophon sind mir nicht alle bekannt, für was man die braucht.
Und bezauberst mich und die Leute, wenn du spielst, auch wenn du die ein oder andere Klappe nicht kennst?
Es braucht nicht alle Klappen.
Es braucht nicht alle Klappen im Leben.
Völlig überschätzt.
Da hast du das Erlebnis mit deinem Lehrer, der den Kontrabass mal schnell ausgepackt hat. Und dort hast du gemerkt, mega cool mit Leuten Musik machen. Wie ist das weitergegangen?
Überhaupt Musik machen hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Klänge haben mich wahnsinnig fasziniert. Und wenn mich etwas fasziniert, dann möchte ich das irgendwie selber auch machen können. Und ich mag mich erinnern, an der Hand von meiner grösseren Schwester spiel mir das Lied vom Tod im Kino gesehen. Und die Schnurrgeige, wo Bending drin vorkommt, das da habe ich wie gepickt, Wochen, Monate auf dieser Schnurrgeige rumprobiert, bis das Bending gekommen ist. Und dann war das beglückend gewesen, aber dann war die Schnurrgeige eigentlich erledigt gewesen. Und als ich den Sax hatte, konnte ich es kaum fassen, dass ich ein Saxophon habe. Und das hat dann irgendwie, das ist eine Sucht geworden. Also das war so eine Freude gewesen, schon nur einen fürchterlichen Ton rauszubekommen und dann ziemlich gleich zu Platten spielen. Und dann hatte ich so ein bisschen den Effekt vom Kontrabassist, der zu meinem jämmerlichen Klavier spielt, habe ich zu super Leuten auf Vinyl können jämmerlich dazu spielen.
Und dann sind die Menschen echt geworden?
Das war in England. Da habe ich mit Mitstudenten eine Band zusammen können stellen. Allerdings vorher war es noch eine gute Geschichte. Ich habe zuerst in einem Studentenheim gelebt und dort hat es ein Konzert von Jazzmusik-Absolventen. Und die haben «Here's That Rainy Day» gespielt mit einer wunderschönen Gitarre, mit einem Fender Rhodes Piano, feinen Schlagzeuger, tollen Bassist. Und ich dachte, boah, das ist so geil, ich würde gerne mit denen spielen. Und er gesagt, hey Jungs, ich spiele im Fall Saxophon, können wir mal zusammen etwas machen? Und dann sagen die, ja, wir haben am nächsten Samstag einen Gig im Pub und wir spielen unter anderem «Amsterdam After Dark» von George Coleman. Das war gerade eine angesagte LP damals. Zu dem könntest du doch mitspielen. Gesagt, getan, ich komme in das Pub, komme auf die Bühne, will den Takt klopfen und mein Bein schlägt aus wie ein Ross. Ich war dermassen nervös gewesen. Es ist wirklich bizarr.
Wie angerührt.
Wie angerührt. In einem Pub stehen alle, das hat man nicht wirklich gesehen. Ich habe meine Schulfreunde dort gehabt, die haben gejubelt. Und ich habe das Amsterdam After Dark, würde ich mal sagen, hinter mir gebracht, ohne dass man mich rausgefallen hat. Das war so die erste Banderfahrung in England. Und nachher mit Freunden haben wir dann auch eine kleine Band gemacht und sind dann auch zum Teil auftreten. Mal sind wir overbooked gewesen. Dann hat es geheißen, ja nein, jetzt haben wir schon eine Band, jetzt könnt ihr wieder gehen. Dann sind wir an Leicester Square und haben dort einfach auf dem Platz gespielt. Cool. Und null kam plötzlich eine riesen Trauben um uns herum und der Bobby, der kommt, move on, lads. Wir haben einfach weitergespielt und dann ist aber verrückt worden. Dann haben wir also wirklich
müssen gehen.
Dann haben wir müssen gehen.
Wie alt bist du denn?
20 plus minus, 21 vielleicht.
So cool. Das sind ja aber meistens Standards gewesen, die wir gespielt haben im Jahr.
Ja, das sind Standards gewesen, die ich aber auch nicht wirklich kennt habe und auch nur der Spur noch können spielen.
Aber so Eigenkompositionen, hast du da nie dort schon den Wunsch verspürt, mal etwas zu machen in diesen jungen Jahren?
Nein, das ist Eigenkompositionen, das ist auch immer ein Zufallsprodukt gewesen. Vor allem, wenn ich am Klavier sitze und irgendeine schöne Harmonie drücke, zufällig. Mhm. Und eine zweite zufällige finde, die noch passt und mir wie zu kleinen Kinderzeiten eine Geschichte erzählt. Und sich das so über die Zeit entwickelt, dann ist irgendetwas da, wo ein bisschen nach einem Stückchen tönt. Das sind meine Kompositionen.
Das ist alles in London passiert, die Geschichte, oder? Mit denen Musikern. Und
genau.
Dann bist du irgendwann wieder zurückgekommen in die Schweiz?
Es hat dann einen Umweg über Kalifornien. Ich habe dort ein Stellenangebot bekommen im Silicon Valley und habe gefunden, oh, das ist interessant, ich könnte doch auf Amerika und ein neues Leben anfangen. Mhm. Und dann bin ich auf Amerika und der erste Schock war, ich habe festgestellt, ich bin immer noch der gleiche. Das hat sich jetzt aber gar nicht geändert.
Inwiefern immer noch der gleiche?
Ja, weißt du, ich hatte die Vorstellung gehabt, es ist alles anders, wenn ich auf Amerika gehe. Aber ich habe mich selber ja mitgenommen. Und ich bin mit einem Koffer ausgewandert und in diesem Koffer war die Hälfte besetzt von meinem Saxophon.
Das ist nicht wahr. Okay.
Und habe dort eigentlich schon auch probiert, ein bisschen Anschluss zu finden, aber das hat sich nicht ergeben, dass dort etwas entstanden wäre. Und dann später bin ich auf Zürich zurückgekommen und habe auch über eine Jam-Session ein paar Leute kennengelernt, was unglaublich Freude gemacht hat, dass man ein Stück zusammen können spielen konnte, das man dann nachher erkannt hat. Und dann, ein bisschen später, habe ich einen von meinen ganz grossen Wünsche erfüllt, nämlich eine Hammond-Orgel.
Oh.
Originale B3 mit Original Leslie und Pipapo habe ich mir gegönnt. Und da war der Tommy Schneider die Adresse gewesen. Und ich bin
sie Hammond-Tommy.
Hammond-Tommy Schneider. Hammond Times Schneider. Und ich bin sein erster Kunde. Ich bin sein erster B3-Kunde.
Okay.
Und dann hat sie mir heimgeliefert und in Betrieb genommen und ich habe Saxführer genommen. Wir haben gerade irgendwie total den Spass gehabt, zusammen Musik zu machen. Er hat einen Schlagzeuger kennt und so ist die erste, ein bisschen ernstzunehmendere Band entstanden, SOS, was für Schlagzeug, Orgel und Saxophon steht.
Ist eine von diesen vielen Produktionen, wo ich hatte für das an den Federli rumwurzeln.
Genau, die erste Produktion, wo Nein, die zweite, die erste war ja mit dem Don Bianchi, wo ich ein bisschen drüber sauen mit dem Sax. Und die zweite war dann schon SOS, wo du die du produziert hast. Und die dritte ist nochmal eine SOS-Live-Geschichte, live, wo du genau. Remixes gemacht hast. Mhm. Noch. Ganz mhm. modernes Zeug.
Das ist
heute,
das ist
heute noch Messlatte.
Tolle Zeit. Das ist SOS gewesen, genau. Mag ich mich noch erinnern an die Session, wo ich glaube sogar auch noch einen Song mitgespielt habe in einem Jam. Bruce Lee hat er, glaube ich. Also Bruce Lee, aber es ist Bruce Lee.
Ja, ja, das ist so das Intro, das ich gemacht habe. Per tutti amici dell'American Jazz, ascoltiamo adesso Terence Hill, Pat Spencer and Bruce Lee.
Und der Bruce Lee, der bin ich dann
quasi. Du bist dann der Bruce Lee und du hast ja wunderschönen Mollblues auf dem CP80 angespielt. Und das ist eigentlich das geilste Stück auf dieser Scheibe.
Ja. Ja! Ah, Filippo, ich bin dein Bruce Lee.
Du bist mein Bruce.
So schön.
Und ich bin dein Butter Spencer.
Butter Spencer! Philipp, wie ich es vorhin im Intro schon gesagt habe, du gehörst zu den wenigen Musikern, die ich kenne, die einen Ton spielen. Und ich erkenne dich gerade. Und ich vergleiche es auch gern mit einem Künstler, Musiker, den du auch kennst, mit dem Jean-Pierre Fondach, den ich auch sehr bewundere, wo, wenn er einen Ton spielt, dann passiert etwas. Also das ist nicht eine virtuose, die 100 Meter so und so viele Sekunden säckeln, sondern das ist Feeling pur. Das ist bei deinem Saxophon genau so. Also du kannst einen Ton spielen und du erzählst eine Geschichte mit dem Ton. Wie entwickelt man so einen unverkennbaren Sound?
Keine Ahnung, ich habe ja eigentlich so die alten Saxophon-Heroes, Coleman Hawkins, Ben Webster, später dann auch Stan Getz, wahnsinnig bewundert und da eigentlich so wollen tönen, aber es ist mir nie gelungen. Und jetzt töne ich halt so, wie ich töne und das ist auch ganz okay.
Das ist aber schwer okay, würde ich sagen. Das ist aus der Seele raus, oder? Du das auch so?
Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Der Idealfall ist, dass, wenn Musik passiert und ich dazu spielen darf, dass ich dann einfach noch jemand anders bin.
Dann denkst du auch nicht groß.
Nein, natürlich nicht. Und darum wäre ich ein miserabler Bläsersatzspieler oder ein Studiomusiker, bin ich eigentlich auch nicht wirklich. Sondern ich habe dann am meisten Freude, und kann vielleicht die Freude auch mit anderen teilen, wenn ich in die Musik einsinken kann.
Genau das kann man nicht lernen. Was würdest du jetzt an einem jungen Musiker, der fasziniert ist wie jetzt von einem Champi oder von dir, und findet, hey, das will ich irgendwie trainieren. Wie kommt man an so einen Punkt hin, dass man den Kopf ausschalten kann und die Seele oder die Persönlichkeit spielen lassen?
Ich weiss nicht, ob es so ein Rezept gibt. Ich glaube, das ist einfach... Es ergibt sich, wenn man auf die Art seine Freude ausdrücken kann.
Es loslassen auch.
Natürlich, völlig. Also ich mag mich erinnern, bei einer von der schönsten Produktionen, die wir zusammen gemacht haben, «Pour Juliette», wenn ich das nachher gehört habe, ich dachte, das kann gar nicht sein, dass ich das spiele. Uh-huh. Und das war vielleicht auch nicht ich gewesen.
Stimmt, ich habe einen gebucht aus New Orleans.
Da haben wir es.
Was macht denn für dich der ultimative Sax-Sound aus? Jetzt bei dir, der Moment, wo du am Spielen bist und merkst, oh.
Mhm. Ja, das hat es schon relativ früh gehabt. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Es ist manchmal gekommen und dann lang nicht und dann ist es einmal wieder gekommen. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, das wollte ich jetzt jeden Morgen anbekommen und jeden Abend wieder anbekommen. Und habe nicht aufgehört, bis ich die volle Röhren gehabt haben, bis ich gemerkt habe, das hat mit dem Kehlkopf, mit weiss der Teufel was, irgendeine Stellung oder Körperhaltung zu tun, die am Anfang unbewusst war und wo jetzt...
Und besser kann steuern.
Wo ich jetzt bewusst kann machen, aber ich mache es immer noch viel zu wenig eigentlich. Mhm.
Du tust es auch umschreiben mit Farbe, gell, den Sound.
Ja, ich habe gewisse synästhetische Komplikationen, kann man sagen. Und Sachs im Idealfall ist das Dunkelorange von einer Flamme.
Der Sound, der für dich...
Ja, der kann sogar ins Tiefrot gehen.
Mhm,
Aber kommt eher selten.
Loslassen und geschehen lassen.
Ja, du bist irgendwie vielleicht wie während einer Meditation, wo du nicht mehr denkst, sondern wo du einfach vielleicht im Flow bist oder nehmen anders oder einfach so fokussiert, dass du gar nicht merkst, dass du etwas machst. Mhm. Und trotzdem bist du hoch sensibel auf was passiert und offen und dann ganz weit aus und fügst dich einfach ein. Es ist ein Tropfen im Ozean vielleicht.
Du erzählst eine Geschichte?
Ja, im besseren Fall. Manchmal ist es einfach auch noch bis.
Es ist lustig, das Empfinden. Oft, wenn wir am Aufnehmen sind, nicht oft, sagen wir, es hat es auch schon gegeben, dass du unsicher bist und ich bin aber nebendran schon wieder völlig irgendwie am Zusammenbrechen, weil es einfach so grossartig war. Und ich höre eine Story, die du erzählst und dann hörst du es auch.
Ja, dann habe ich eine Distanz dazu, während dem Spielen weiß ich ja nicht genau, wo ich bin.
Eben, dann passiert es irgendwie einfach. Ja.
Aber weißt, das ist wirklich, das sind Sternstunden und über weite Strecken. Puh.
Was ich von dir gelernt habe in all diesen Jahren, ist, weniger ist mehr. Ich bin ja ein 80er-Kind. Und in den 80er Jahren war Standard, man leert Sounds aufeinander auf und dann irgendwann tönt es dann schon mal gut. Und ich mag mich erinnern an die ersten Produktionen, wo wir zusammen, ohne Band, Musik gemacht haben, bist du dann mit Chords gekommen, mit Changes. Mhm. Das hat auf dem quasi basiert und ich habe dann angefangen, das Zeugs aufzubauen.
Ja, ja, und du hast die Changes und die Chords hast du ja immer ein bisschen altbacken gefunden.
Muss ich fairerweise zugeben, ja. Aber das ist so ein bisschen der Prozess, eigentlich, das findet bis heute.
Ich komme mit altbacken und Zeugs, du findest am Anfang, das kannst du nicht bringen. Und dann irgendwie fährst du an zu zaubern und das altbackene Zeugs ist für mich natürlich dann wunderbar zum drüber spielen, weil es nicht wahnsinnig kompliziert ist. Und es hat den grossen Vorteil, dass du auch offensichtlich ein Publikum erreichst damit, weil es ist leicht verdaulich.
Ich habe in diesen 30 Jahren das gelernt, mich zu entfernen von dem Lehren. Ich weiss noch, wie du mir gesagt hast, nein, weißt, drei Elemente, komm, wir konzentrieren uns auf drei Elemente, die da drin sein. Aber die drei Elemente, die müssen einfach so geil sein. Und das war eine rechte Herausforderung für mich, aber eine super Schulung, weil da geht es um
Klangästhetik.
Genau, und da sind wir gerade beim Thema, du bist gelernter Industrial Designer. Mhm. Da spielt die Ästhetik eine ganz unwichtige Rolle. Kommt das von dort, dass du die Ästhetik in deiner Klangbildvorstellung hast?
Vielleicht eher das Reduzieren auf die Essenz. Ein gutes Design nach meiner Auffassung verbindet Funktionalität und Ästhetik und Herstellbarkeit, Engineering und so weiter. Auf so eine elegante Art, dass man sagt, ja, auf das hätte ich eigentlich auch müssen kommen. Das ist ja so simpel und macht ja so Sinn. Aber es ist ein langer Weg bis dorthin. Und das reduziert dann auf die Essenz, ich glaube, das fasziniert. Und fasziniert auch in der Musik, mindestens mich und ein paar andere.
Es ist extrem transparent, du das. Transparent, oder? Und ich glaube, das ist auch, darf man sagen, bei unseren Produktionen, die wir machen, und dank deiner Schulung, die ich durchleben durfte, ist das alles sehr greifbar. Es ist nicht eine Dichtheit, wo man sich zuerst einmal durchkämpfen muss, dass man von lauter Wald quasi den Baum nicht wahrnimmt, sondern es ist da, und zwar in einer Deutlichkeit, die sich gewaschen hat.
Und in einer Deutlichkeit, die unüblich ist sogar. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum man in der Hi-Fi-High-End-Szene estimiert werden, unsere Produktionen. Weil sie klanglich eben so wahnsinnig transparent sind und also fantastisch produziert sind. Also jetzt muss ich auch mal die Lobhudelei zurückgeben, Janu. Also ich meine, ohne die wäre ich eine graue Maus.
Ach komm, Es ist ein wunderbares Zusammenspiel.
Das ist es auf jeden Fall.
Es ist ein wunderbares Zusammenspiel. Bleiben wir gerade schnell bei dieser HiFi-Geschichte. Das macht ja unglaublich Spass, dass wir dann irgendwie auf YouTube oder Mails, die du zurückbekommst, das sind ja dann die Leute, die haben Anlagen, wo mein Knife-Pult eine kleine Vorspeise ist, was ja auch nicht ganz günstig war. Also wirklich sündhaft teure, wahnsinnig gut klingende Anlagen. Und sie brauchen unsere Produktionen, um zu zeigen, wie geil ihre Anlage tun.
Das ist doch grossartig. Also ich meine, das spricht doch für dich, Anna.
Warum haben die so Freude an diesen Produktionen? Da sind wir wieder bei dieser Schulung, die ich mit dir durchmachen durfte, weil sie so greifbar ist. Mhm. Also sie, das ist einfach so ein bisschen meine Erklärung, warum die Leute so Freude haben an diesen Produktionen. Weil es halt einfach greifbar ist. Sie sehen den Sound. Wenn das Saxophon kommt, das Saxophon hat Platz, um deine Geschichten zu erzählen. Mhm. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Zusammenspiel von all diesen Komponenten, dass dann so HiFi Menschen, wo ein Kabel so viel kostet wie dein Porsche.
Das war eine Occasion mit Porsche, genau. Könnte jemand hinkommen.
Das ist ja eine super tolle Anerkennung. Aber ist es dir letztlich wichtiger, Menschen emotional zu berühren, als jetzt so einen Ritterschlag aus der High-End-HiFi-Szene?
Weder noch. Es macht einfach unglaublich Freude. Und natürlich ist es grossartig, wenn man die Freude teilen kann und Feedback bekommt, dass das geteilt wird. Auf jeden Fall. Aber das war nicht die Absicht. Und da irgendwie, irgendeinen kulturellen, wertvollen Beitrag und so weiter. Nein, das ist nie auf dem Radar gewesen, sondern es ist einfach Freude haben und zusammen mit dir das auf ein Level bringen, wo andere dann auch eine Freude haben dran. Das ist natürlich grossartig, aber das war nie irgendwie ein Ziel. Nein, eigentlich. Wir haben von Anfang an wirklich gesagt, komm, wir machen, was wir lustig finden. Und das ist die erste Produktion, die wir zusammen gemacht haben, war noch Sheet Metal Bird.
Legendär
Sheet Metal Bird. Völlig freakig und haben wir gerölt vor Lachen und Freude gehabt und grossartig. Oder? Und dann ist Say What gekommen. Dort mag ich mich erinnern, habe ich gesagt, Jano, jetzt will ich eine Egoisten-CD machen. Ich will es einfach genau so, mit diesen Changes und dieser Baseline. Und du hast dich ein bisschen gesträubt, aber du hast dann Magic gefunden. Und das war dann die erste Platte gewesen, unter meinem Namen. Philippe Chrétien, Say What, war die erste Produktion gewesen, mit dir zusammen unter meinem Namen. Und die ist tatsächlich dann in diversen HiFi-Studios, inklusive Revox, als Demo-CD gelandet, oder?
Unglaublich, oder?
Und das ist dir zu verdanken. Weil mit meinen altbackenen Changes wäre ich nicht dort gelandet.
Ich sehe schon ein bisschen auch den Hintergrund. Also weißt, ohne das zu erleben, was es heisst, abreduzieren, hätte ich dir eine hohe 80er-Produktion geliefert. Mhm. Weißt du? Mhm. So und so viele Spuren. Und dann wären wir vermutlich auch nicht dran gekommen. Also, oder auf das Level gekommen. Also, darum denke ich, ist es schon einfach ein tolles Zusammenspiel gewesen.
Und ohne irgendwelche Absicht. Mhm. Wir haben ja nicht das Ziel gehabt, die Heinz-Szene zu beglücken oder irgendwie, du hast vorher gesagt, weit über die Landesgrenzen aus. Ja, das schon, aber in homöopathischen Dosen natürlich. Weil das ist eine kleine Nische, das ist nicht Pop. Aber es macht natürlich schon Freude, wenn man aus Vietnam oder aus Japan oder Australien oder wo auch immer Bestellungen bekommt. Das ist irgendwie...
Das ist schon toll.
Es ist lässig. Mhm. Und
vor allem eben Bestellungen. Das Tolle an der HiFi-Szene ist Spotify-Stream.
Nein, top. Spotify ist kein Thema, aber Deezer und Tidal, wo
Hi-Res
anbietet. Das hilft natürlich auch zur Verbreitung. Mhm. Oder? Die ganze Digitalisierung kann man bedauern, weil man lachhafte Beträge bekommt davon. Aber man kann es auch wertschätzen, weil man wirklich durch das auch eine weltweite Verbreitung
absolut
bekommt.
Das ist dafür und wieder natürlich.
Das ist dafür und wieder. Man muss allerdings sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die Statistik nicht verifiziert, aber ich habe gehört, dass über 90% der Titel, die auf Spotify aufgeladen werden, gar nicht gelost werden. Mhm. Und dass wir in diesen 5% oder 10% sind, die gelost werden, ist ja irgendwie
schon ein Problem. Also wir dürfen jetzt da schon mal ein bisschen Freude haben.
Ja, das haben wir so oder so.
Also was ich so ein bisschen manchmal ein bisschen muss schmunzeln, ist, wenn irgend so ein Hi-Fi-Nerd, sagen wir jetzt aus Vietnam, meinetwegen, mit einer sündhaft teuren Anlage, ein YouTube-Film macht, mit «Das ist meine Anlage, schaut mal, wie sie tönt», und mit dem Handy aufgenommen und ein Scherbel gemacht. Aber man sieht, es ist eine teure Anlage, genau, und es ist unsere Musik. Und gerade letzte habe ich auch wieder jemanden gesehen, wo ein PA einmisst. So ein High-End-PA in so einer Halle mit einem Song von uns, glaube ich, auch von Chat Noir, glaube ich, von dem Album.
Sehr cool.
Ja, also das ist schon extrem toll, dass wir das erleben dürfen.
Ich kann nur noch mal sagen, das hat mit deinem unglaublichen Talent und mit deiner Empfindsamkeit und Musikalität und Beherrschen von allen Tools, die du hast, und deiner Fähigkeit, Wohlfühlatmosphäre zu verbreiten und eigentlich so aus Letzten aus deinen Musikpartnern rauszukitzeln, zu tun. Und für mich ist das ein unermessliches Privileg.
Danke.
Nebst natürlich der grossartigen Freundschaft. Muss mal gesagt sein.
Filippo, du hast den Anfang von dieser Chill-Out-Gala-Zeit miterlebt. Das war eine sehr intensive Phase. Du warst einer der Ersten, der mit einem kleinen PA, und du warst quasi Disc-Jockey und hast Saxophon dazu gespielt. Wie viele Auftritte hast du so in dieser Peak-Zeit in der Woche gehabt?
Das weiss ich nicht mehr, aber das verrückteste Jahr sind es 340 Anfragen in einem Jahr. Und vielleicht die Hälfte davon habe ich machen, weil es sind natürlich ein Haufen auf den gleichen Termin gefallen. Mit dem hatte ich ja auch nicht gerechnet. Es hat sich ja ergeben, dass ich nebst SOS und nachher Best Before und Instant Jazz und so weiter, dann verschiedene Formationen, auch Gelegenheit hatte, mal mit DJs zu spielen. Und ich mag mich an den ersten Gig erinnern, das war in der Gießerei Oerlikon, eine illegale Party. Ich habe den DJ kennengelernt und der hat gesagt, ja, am Samstag lege ich auf, spiele ich. DJ spielt, oder? Ich soll doch auch kommen. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, in 5 Minuten bin ich auf dem Tresen und habe den Saxophonist gegeben, den du hassest, oder? Aber die Situation
der Muskelmann von der Tina Turner. Gott sei Dank habe ich das nicht gesehen.
Ja, das hat alles kaputt gemacht. Aber es ist mir dort aufgefallen, das ist ein Konzept. Die Leute sind da, die musst nicht irgendwie Family, Friends and Fools aufbieten, sondern die Bude ist voll, die Partystimmung ist da, und wenn noch einer ins Horn stößt, dann flippen die aus. Wie genial ist denn das? Mhm. Und hat das mit verschiedensten DJs, verschiedenen Stilrichtungen, Acid Jazz, House, Lounge, Chillout, durchgespielt. Hat dann auch gelernt, auf ganz komischen Tonarten zu spielen, weil die haben halt irgendeinen Track aufgelegt und je nachdem noch pitcht, und dann bist du zwischen den Tonarten. Und dann musst du die irgendwie arrangieren. Das war also auch eine gute Schule gewesen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, manchmal treffen sie den Nerv nicht. Oder meinen nicht, mindestens, oder? Und dann habe ich so ein paar von diesen Tracks gesammelt und habe mir einmal das Herz gefasst und habe das allein gemacht an einer Vernissage von einem Bekannten. Und dann ist mucksmäuschen still geworden. Und ich habe gesagt, nein, schwätzt weiter, ich mache da nur ein bisschen Atmosphäre. Und dann, nein, es ist ja so schön. Ich habe gesagt, nein, ich mache da nur ein bisschen Background. Und das hat dann zum nächsten Engagement geführt, 14 Tage später. Und von dort her hat jedes Engagement mindestens 2, wenn nicht 3, 4, 5
Wahnsinn.
Nach sich gezogen. Und weil ich selbstständig als Designer war, habe ich das auch können irgendwie handeln. Und habe dann wirklich unplanterweise, aber hoch erfreut, Job und Hobby so ein bisschen switchen. Und das ist ja unglaublich beglückend.
Du hast vorher gesagt, Atmosphäre, das ist mir auch noch geblieben. Du hast gesagt, ich bin nicht einfach Musiker, ich mache Atmosphäre.
Ja, ich bin nicht der Musiker auf der Bühne, der im Rampenlicht steht und Applaus will und den Chef markiert, sondern ich bin eigentlich der, der nicht stört, wo man unterschwellig wahrnimmt. Und das kann manchmal ein bisschen Ja, muss man sich selber ein bisschen motivieren, wenn wenig Resonanz kommt. Aber wenn du dann wieder und wieder und wieder engagiert wirst, musst du sagen, ja, dann hat es doch irgendwie gestimmt. Und das Schöne ist, es ist überhaupt kein Stress, weil ich bin nicht im Rampenlicht.
Da haben wir ja schon ein paar Mal darüber geredet, etwas, wo ich vermutlich nicht so könnte damit umgehen. Wenn ich mit irgendwelchen Formationen gehe, spiele, sei es mit meinen guten Freunden, den Bohnen im Urlaub, oder mal mit dem Dani Bischof, oder mit der Bettina Schelker. Die Leute hören und dann spürt man die Wertschätzung in Form von einem Applaus. Und du hast mir mal gesagt, weißt, wenn ich am Spielen bin und ich sehe irgendein Füßli, das zu meinem Sound mitwippt, das kriegt mich an, dann bin ich eigentlich zufrieden.
Ja, dann weiss ich, dann habe ich den Nerv mindestens von dieser Person getroffen. Es hat schon Situationen gegeben, wo ich Hörli gesehen habe aufstehen. Und ich meine, das ist ja ziemlich cool.
Ja, das ist sehr cool. Und ich das spricht auch für deine Augen, dass du das auf einer grossen Distanz...
Es ist sehr nah. Weißt du, das sind ja oft, ist das irgendwie eine vollpackte Situation und man botscht mir ins Saxophon rein oder irgendwie in die Anlage und so. Und dann muss man mal ein bisschen behaupten. Und da ist wirklich sehr nah da gestanden. Und ich habe da so meinen Hirschröhr-Sound gemacht. Bewusst. Oh. Ah, dann hat es die Hörli aufgesetzt. Und dann muss ich sagen, das ist irgendwie schon noch lustig, oder? Und zweimal ist vorgekommen, dass jemand ein Tränchen verdrückt hat. Und einmal ist jemand zu mir und hat gesagt, jetzt gehe ich mit Mom schon langsam auf den Wecker, weil ich sage ihm dauernd, lass jetzt mal, wie schön das ist. Das ist, was Feedback anbelangt. Und das andere ist, es ist ein sehr komfortables Auskommen. Also wenig Musiker könnte so entspannt mit Musik machen, ihr Leben bestreiten. Das finde ich nicht zu unterschätzen. Und dann kommt dazu, dass es Anlässe sind, die oft über Stunden gehen. Also der Rekord, ich habe schon zweimal 12 Stunden gespielt.
Yes, gut.
Und das ist natürlich ein fantastisches Training. Das würde ich ja, ich meine, klassische Musiker machen 6, 7, 8 Stunden pro Tag. Würde ich nie machen. Aber an Engagements kommt das vor und das zu den besten Zeiten ist das eben 150 Mal im Jahr vorkommen. Und da habe ich nicht.
Holy cow.
Wahnsinn.
Ja, aber was machst du, wenn du mal einen Tag hast, wo du einfach nicht magst und du hast aber so einen 12-Stünder vor dir? Da stelle ich mir als Tortur
vom... wahnsinnig motiviert und beglückt gewesen, dass das überhaupt funktioniert. Weil ich habe das ja auch verglichen mit dem Daily Business, was ziemlich ein Krampf war. Und das ist einfach ein bisschen Spass haben. Und das ist unglaublich motivierend, heute noch.
Die Atmosphäre, die du schaffst, das habe ich ja auch schon jetzt bei ein paar Anlässen, wo ich als Gast dann dort war und du gespielt hast, das kann ich so also unterstreichen. Also du hast nebst dem Sax-Sound, den ich über alles liebe und ganz viele Leute lieben, und im Spiel hast du die Fähigkeit zu spüren, und das ist, glaube ich, das macht dann ein guter Disc-Jockey aus. Was braucht es jetzt? So, wo sind wir beim Tempo? Und so. Du hast einfach durch den Abend, einfach, es war einfach so eine wohlige Atmosphäre gewesen. Und da ist mir immer wieder das durch den Kopf, weißt, ich bin nicht einfach nur Musiker, ich kreiere eine Atmosphäre. Und das hat es bestätigt an diesen Abend.
Ist das gelungen an diesem Abend? Das freut mich.
Definitiv. Philipp, wir haben über 10 Alben zusammen produziert. Ein Album, unser letztes Album, das zeige ich jetzt schnell. Das wunderbare Album «Eclipse». Muss man vielleicht noch schnell zeigen, weil es ist zum Thema Ästhetik und so. Schlicht und einfach gehalten, aber sehr wohl überlegt, wie das daherkommt. Weil jetzt zum Beispiel hier sieht man Philipp Chanot. Wenn man es aufklappt, macht das extrem Sinn, weil jetzt nimmt man unsere vollen Namen. Und das Cover, das wunderbare Cover, muss man noch sagen, da haben wir ja die Idee gehabt, das wäre doch irgendwie noch cool, wir würden ein Bild von uns zwei auseinanderschnipseln und wieder zusammensetzen. Und quasi die Anzahl der Titel ist, also jeder Titel hat so ein Schnäffeli von, genau, von dem Bild. Und das setzt sich dann quasi zusammen. Wir haben, wie haben wir das gemacht? Ich glaube, alle zwei Wochen haben wir eine Single veröffentlicht, wo ihr könnt hören auf Spotify und Apple und wie Tidal und überhaupt. Das stellen wir jetzt mal da hin. Hat es alle zwei Wochen eine neue Single gegeben. Ja, sieht schön aus. Und man hat dann Nadis nachgesehen, was das für Menschen sind, die Musik machen. Und dann hat sich das zu einem schönen Bild zusammengesetzt. Und wir sind, wo wir das Cover gemacht haben, wie zwei Schulbuben im Aufenthaltsraum gewesen, mit der Schere und diesen hohen Schnäfeli. Und haben sie zusammengesetzt, ah, jetzt da, weil das ist das Erste und das Zweite. Und
also, ja, wir sind völlig geflasht gewesen.
Total.
Und wir haben uns zusammen eigentlich zu dieser Idee aufgeschaukelt und haben also wahnsinnig Freude gehabt.
Extrem, extrem Freude. Übrigens, das wunderbare Eclipse-Album von Philipp und von mir, den wir verlosen. Wir verlosen nämlich das Vinyl Bijou.
Doppelalbum.
Doppelalbum, muss man noch sagen. Also wir haben da keine...
Aufwand geschüttet.
Ah, meine Worte. Also ein Vinyl und das gleiche in CD-Form. Drei Stück haben wir da. Also ein Vinyl und drei CDs tun wir verlosen. Und das machen wir natürlich nicht einfach so, sondern ihr müsstet eine Frage beantworten. Für die Leute, die jetzt sehr anständig und brav den Podcast gehört haben, wüsste dann die Antwort auf folgende Frage.
Die Frage ist, welches Instrument hat der Jester Gill gespielt, wo er meine stümperhaften Klavierversuche grandios begleitet hat?
So, welches Instrument welches hat er Instrument? Auspackt und hat dich begleitet?
Genau.
Ihr könnt die Antwort auf info@soundcheck.ch info@soundcheck.ch könnt ihr die Antwort schicken. Und der Einsendeschluss ist ein Freitag, der 31. Juli. Ich freue mich jetzt schon, dass vier weitere Personen in den Genuss kommen. Von den wunderbaren Geschichten, die wir da zu erzählen haben auf dem Album.
Oh yes.
Oh yes. Ein Moment, wo mir wirklich tief in meinem Herzen geblieben ist, Produktion Chat Noir. Du hast den Titel vorher kurz angesprochen, Pour Juliette. Juliette ist eine von deinen beiden Töchtern, Nadine, die zweite.
Gibt auch ein Stück Pour Nadine, muss man auch sagen.
Genau. Beim Titel Pour Juliette hast du ja auch deine Chords gehabt. Mhm. Und zeitgleich, wo wir an dem gearbeitet haben, hast du mir erzählt, dass Juliette... Ich glaube, sie war Paris.
Nein, sie ist auf Bali, kurz nach dem Attentat in Bali.
Genau. Du bist ein bisschen aufgelöst gewesen. Hast mir das
ja, ich habe es jetzt nicht eine wahnsinnig gute Idee gefunden, in ein Gebiet zu gehen, wo jetzt gerade ein Terroranschlag war.
Genau. Und du hast mir die Geschichte erzählt, dass du dir Sorgen machst, aber du tief in deinem Inneren spürst du, ich muss sie gehen lassen.
Natürlich.
Und hast mich eigentlich dann mit diesen Chords von dem Song und dieser Geschichte Laila. Ich hatte so das Bild von mir, dass du sie an Bahn, es war vermutlich ganz anders gewesen, aber in meinem Film bist du mit ihr zum Bahnhof, sie ist in den Zug eingestiegen und der Zug fährt langsam los und du winkst ihr und weisst, hey, ich lasse sie los, ich lasse sie jetzt los. Sie soll gehen. Das ist Liebe. Eine Vaterliebe. Ganz eine tiefe. Ich habe das versucht, so die Stimmung von dem Menschen, von dir, wo jetzt gerade seine Tochter aus Liebe loslässt, ins Leben quasi, versucht klanglich
einzufangen
ja, und mit diesen Chords ja, zu mischen ja, und hat dann den Song gemacht. Ja. Und der Moment, ich weiss noch wirklich, wie es gestern war, du bist in der Regie gesessen, hinten auf dem Sofa, ich bin vorne am Mischpult gesessen und habe gesagt, Philipp, bist du bereit? Ich kann jetzt Pour Juliette laufen. Ja. Und habe auf Play gedrückt Und dann ist die 7-Minuten-Nummer, 8-Minuten-Nummer, weiß nicht genau, habe ich gestartet und bin auch fokussiert gewesen auf den Song, habe vorgeschaut, bei dieser Musik rein gewesen. Und als der Song fertig war, habe ich auf Stopp gedrückt und habe mich zu dir hinterher gedreht. Und bei dir sind nur Tränen gelaufen. Und es hat dich so tief bewegt.
Absolut, ja.
Was ist in dem Moment in dir vorgegangen?
Das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Es hat mich einfach überkommen. Da fehlen Worte, und das ist vielleicht schöner an der Musik, dass man nicht alles in Worte muss fassen.
Für mich ist einerseits eine wunderbare Bestätigung gewesen, dass wir die gleiche Emotion haben können auf den Nenner bringen. Und das ist jetzt der Produzentenjob quasi. Und das Menschliche als Freund dir das dürfen mitgeben. Als Ausschnitt, als Passbildli von einer Situation, die bewegend war in deinem Leben. Dir das hat dürfen mitgeben als musikalisches Koloritfötterli, wie man dem auch immer möchte sagen, ist für mich einer der schönsten Momente gewesen, seit ich da mit meinem Studio für Menschen, für Freunde darf Musik machen. Und es ist einer von diesen Songs, wo, wenn ich ihn heute höre, wieder genau in dem Film bin. Und dich an dem Bahnhof gesehen, wie du mit schwerem Herzen, aber mit einer Zuversicht deinem Töchterli in dem Zug nachwinkst. Und im Song hört man auch am Schluss, es ist alles sehr fliegend, und am Schluss kommt so eine rhythmische Bewegung rein, die den Zug soll darstellen.
Und sagst, es winkt aus der Ferne noch.
Repetitiv, immer so, hey, es kommt alles gut. Hey, es kommt alles gut. Hey, es kommt alles gut. So repetitiv. Und genau darum liebe ich das, was ich machen darf. Und auch mit dir, dass du mir so eine carte blanche, wie du immer sagst, gibst. Mach mal. Und ich darf malen. Ich darf das Bild malen. Und da bin ich auch dir sehr, sehr dankbar, dass du so ein Vertrauen hast und mir das amigs einfach so übergibst. Es ist super. Wie du vorhin gesagt hast, manchmal
kann man es nicht in Wort fassen.
Kann man es nicht in Wort fassen. Und es sind einfach so die Momente, wo alles so ein bisschen zusammenkommt. So ein bisschen das Loslassen, Zeit vergessen, eine Freundschaft spüren, Liebe spüren, Musik machen. Pfah.
Fantastisch, oder?
Also,
was für ein Privileg.
Absolut. Ich bin überzeugt, dass Musik heilen kann. Wie empfindest du das?
Musik machen ist sicher etwas Aufbauendes. Das heisst aber nicht, dass man am Boden muss sein, um schöne Musik zu machen. Aber das habe ich oft erfahren, dass es irgendwie sich gut anfühlt, nachdem man Musik gemacht hat. Aber ich habe keinen Anspruch von irgendeinem Heiler oder so. Ich habe jetzt kürzlich wieder von einem inzwischen guten Freund aus Tennessee, der mal extra in die Schweiz gereist ist für ein Konzert, das Feedback bekommen, es würde ihm sein Leben sehr erleichtern. Er ist sehr krank, und ich habe unsere letzte Produktion einen Vorabmix geschickt und ihm den gewidmet. Und da ist die Antwort gekommen, er könnte es gar nicht in Wort fassen, was ihm das bedeutet. Also insofern kann es vielleicht so eine Wirkung haben. Wenn man offen ist dafür, weißt du, und oft kommen Leute zu mir und sagen, ah, das hat mich jetzt berührt, und oder das ist spielen dann schön oder was auch immer. Und dann sage ich, das Kompliment geht zurück, weil Schönheit findet auch beim Betrachter statt. Und wenn das eine Resonanz findet, hat das auch mit dem Empfänger zu tun, nicht nur mit dem Sender.
Nach all diesen Jahren Musik machen und zig schönen Produktionen, die wir gemacht haben. Was treibt dich noch an?
Es erfüllt mich nach wie vor. Ich empfinde grosse Freude, wenn ich zu schöner Musik spielen kann. Gern auch zu Live-Musiker. Weil das ist in den letzten Dekaden ein bisschen zu kurz gekommen mit meinen Solo-Auftritten. Das hat sich jetzt aber wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund entwickelt. Und das ist äußerst beglückend. Auch die letzte Produktion, jetzt, die wir bei dir haben, wieder dürfen machen mit Markus Fritsche.
Ich glaube, das wird im Sommer aufgenommen. Ja. Ich fange jetzt an mischen.
Sehr schön. Ja, also da muss ich auch Markus ganz grosses Lob aussprechen, weil es ist einfach unglaublich, was er spielt. Weil das ist auch so eine Minimalgeschichte. Mhm. Nur Kontrabass und Sax. Und da kommt natürlich im Kontrabass eine ganz wichtige Rolle zu. Und die füllt er aus mit einer Grandezza. Dass es einfach ein Privileg ist, da auch wieder dabei zu sein und dann das noch bei dir aufzunehmen und von dir den letzten Glanz oben drauf zu bekommen. Das ist eine grosse Freude.
Und es war so eine schöne Zeit gewesen. Wir haben 3 super schöne Aufnahmetage gehabt. Mhm. Mit
einigen First Takes.
Das wird es auch als Vinyl?
Ja, das haben wir fest vor, auch als Vinyl rauszugeben. Dort sind dann halt einfach die Perlen drauf und auf der CD ist die ganze Session drauf. Bei unserer Produktion haben wir ja wirklich alles drauf, da sind es alles Perlen.
Sau blöd gelaufen.
Hat natürlich bedeutet, wir müssen ein Doppelvinyl machen. Mhm. Das haben wir uns dann auch gewöhnt.
Das hat ja auch ein bisschen mit der Qualität zu tun bei Vinyl, genau. Dass nur eine gewisse Anzahl Minuten auf einem Top qualitativen Level draufpassen auf einer Seite.
Genau, je mehr Musik dass man draufpeppt, umso kritischer wird es, was Qualität anbelangt. Mhm. Und die Position von den einzelnen Stücken innerhalb von der Seite ist eben auch entscheidend. Also das haben wir hier auch berücksichtigt. Die Qualität des Vinyl ist berücksichtigt. Und mit diesem Anspruch wollen wir natürlich auch die neue Produktion mit dem Markus angehen.
Wir haben ja auch schon Bandformationen gehabt, wo wir die Gretia Steck, sage ich jetzt mal, Songs live gespielt haben. Ja. Wir haben im
Treibhaus zum Beispiel.
Treibhaus, Ono.
Exil, im Ono in Bern.
Genau, haben wir das 4 oder 5 Mal aufgeführt. Wir haben auch mit dem Gedanken gespielt, für das Album ein bisschen zu promoten oder wie auch immer, das nochmal so ein bisschen zum Leben zu erwecken. Mhm. Haben es dann aber nicht gemacht. Was ist deiner Meinung nach der Grund gewesen, dass wir es nicht gemacht haben?
Der Grund ist für mich, wenn ich mit einer Band live etwas aufführen will, dann brauche ich eine gewisse Sicherheit, die sich erst ergibt nach unglaublich vielen Proben. Weißt du, auch mit Markus haben wir unglaublich viel zusammengespielt, bis wir zu dir ins Studio gekommen sind. Das ist ja der Grund, warum es gewisse First Takes gibt.
Weil es einfach so sattelfestet
haben. Weil wir es einfach 100 Mal gespielt haben. Und ich bin, wie ich früher schon bei unserem Gespräch gesagt habe, nicht der Studiomusiker, der einfach etwas gerade nagelt, sondern ich muss es wirklich verinnerlichen, dass es dann auch von innen kommt und nicht aus dem Kopf. Und das hat die vorausgesetzt, dass man irgendeine Live-Geschichte zusammengestellt hat mit Musikern, die bereit gewesen wären, viele Proben zu machen. Und das vielleicht mit einer Perspektive für wenig Konzerte. Und auf diesem Level Musiker zu finden, die für das bereit sind, ist sehr schwierig. Weißt du, auch mit Markus, wir haben nicht wahnsinnig viel Konzert. Aber wir haben Resonanz auf den digitalen Plattformen, aber auch eben über Verkäufe von Vinyl und CDs. Und wir haben einfach Freude. Und es ist ja auch so entstanden, Markus Philipp. Ich habe den Avo Uvezian kennengelernt, den Namensgeber von der Avo Sessions in Basel. Ja. Das ist ein Zigarrenbaron, kann man glaube ich sagen. Und er war früher aber Barpianist. Und ich habe in einer Bar die Idee präsentiert bekommen vom Barbetrieb. Ich könnte ja als Gast mit dem Sax mal dort auftauchen. Und wenn der auch ans Klavier spielt, surprise, surprise, komme ich mit dem Sax. Haben wir gemacht, der Auer ist ausgeflippt. Wir haben uns ins Feuer reingespielt, der Auer und ich. Und er hat dann gefunden, ich komme ja jedes Jahr in die Schweiz und besuche alle meine Zigarrenclubs und nächstes Jahr stellst du mir eine Band zusammen. Und dann habe ich damals ja beim Richard Broadnax mitspielen.
Selig, ja.
Dort war auch der Markus Fritsche. Und ich habe dann ihn gefragt, ob er eine Band zusammenstellen und so weiter. Und dann haben wir Ben Sutter und Beat Aschwander aufbieten und haben den AWO über Jahre begleitet bei seinen Zigarrentours. Und am Anfang hat er uns dann sein Repertoire gemailt oder gefaxt noch damals. Und da sind, weiss ich, wie viele Standards drauf gewesen, wo wir keine Ahnung hatten. Und anstatt, dass man das jeder für sich allein probt, haben wir gefunden, komm, das machen wir doch zusammen. Und als wir zusammen gespielt haben, haben wir das Gefühl gehabt, hey, das ist ja irgendwie, das braucht gar nicht viel mehr. Das ist ja irgendwie ziemlich cool, einfach Kontrabass und Sax. Und das hat sich dann über die letzten inzwischen auch schon locker 15 Jahre entwickelt, dass jetzt das schon die vierte Produktion ist, die man mit Markus Philipp.
Eine war noch mit dem Bischi, mit dem Schlagzeuger.
Die dritte war Markus Philipp plus Bischi mit dem Schlagzeuger. Das war auch lässig gewesen, weil das ist während Corona haben wir sehr viel zusammen gespielt. Niemand von uns hat Gigs gehabt, es war eigentlich tote Hose gewesen. Und wir haben die Zeit gefüllt und haben unglaublich Spass gehabt und haben es ziemlich heftig arrangiert mit Haufen Breaks und Zeugs und Sachen. Haben dann das auch können in Vinyl gießen, das ist inzwischen ausverkauft, also das ist eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte gewesen. Jetzt sind wir wieder zurück zu nur Kontrabass Sax, weil das irgendwie einfach noch ungewohnter ist.
Und man muss sagen, gerade gestern beim Nachtessen, wo wir uns gesehen haben, wir zu dritten, etwas von 1,2 Millionen Streams hat der Markus erzählt.
Von Markus Philipp haben, glaube ich, 3 Millionen Streams.
3 Millionen Streams? Ja. Also,
da und wir zwei haben, glaube ich, 5 Millionen Streams.
Ach so?
Ja.
Jesus Gott. Wie viel haben wir da mit Markus Philipp?
Lächerliche 3.
Jesus Gott. Das habe ich gar nicht gewusst.
Doch.
Ehrenwort?
Ja.
Ja, Gott, vertell es dir.
Ja, man merkt es nicht hinter rechts, aber es ist eine amtliche Zahl, sagen
es
wir
ist,
mal.
Es ist eine unglaublich schöne Zahl.
Auch verteilt auf fast 20 Jahre.
Ja, ja, natürlich. Natürlich. Aber das muss man nicht unbedingt jetzt jedem unter
die Nase schmieren. Nein, man muss nicht kleinreden, oder?
Auch ein super Musiker, der Bela Balint, da hast du mir mal eine tolle Geschichte erzählt. Ja. Kannst du dir noch erzählen mit ihm?
Ja, wir sind beide engagiert gewesen. Ich habe den Apero oben auf der Terrasse allein gespielt. Er war dann unten am Klavier gewesen und ich habe dann ein, zwei Nümmerli auch noch mit ihm mitgespielt. Und dann ist irgendwann Pause, wir sitzen zusammen und er sagt, ja Philipp, ist das nicht schrecklich, so Background und so. Und ich sage, nein, das ist doch irrsinnig. Ja Philipp, bist du Phänomen? Brauchst du Vitrine? Im Museum? Mit Schild? Wo steht drauf? Hier ist ein glückliches Mensch.
Aber es bringt es auf den Punkt, Philipp.
Brauchst du Vitrine im Museum.
Der glückliche Mensch hat dann noch Träume, die er sich möchte erfüllen
möchte? Eigentlich habe ich keine Bucketlist. Mhm. Aber ich habe mir vorgenommen, bis ungefähr 2050 klimaneutral zu sein.
2050? Okay, das ist schon mal etwas, oder?
Das ist mal ein Anfang, oder? Nein, weißt du, so glücklich wie ich bin, so wenig nachhaltig ist mein Leben, unser Leben, da mit allem, was wir haben und verbrauchen. Und da nagt manchmal schon ein bisschen das Gewissen. Wie kann es sein, dass wir so privilegiert sind? Und wie fair ist das? Und ich tröste mich eben darüber hinweg, dass ich sage, ja gut, bis 2050 bin ich klimaneutral. So viel zu meiner Zukunftsperspektive.
Gibt es etwas, wo du besonders stolz bist drauf?
Das probiere ich wirklich zu vermeiden. Weil wenn du wirklich zurückverfolgst, wie etwas entsteht, kommst du immer wieder auf den Zufall, aufs Glück, auf die Fügung. Und da gibt es null Grund, Stolz zu empfinden. Man kann sagen, okay, jeder ist sein eigener Glücksschmied. Aber zum Schmied sein musst du einen Hammer mögen lüpfen. Und zum Hammer mögen lüpfen musst du die Fähigkeit haben, das eben zu bewerkstelligen. Und das ist, letztlich ist dir das in die Wiege gelegt. Und für das hast du überhaupt nichts beigetragen. Also alle super erfolgreichen haben letztlich ihren Erfolg auf den Faktor Glück zurückzuführen. Und darum finde ich, gibt es keinen Grund, stolz zu sein, aber es gibt einen grossen Grund, dankbar zu sein und das zu schätzen. Stolz? Nein.
Mhm. Unser Glück war der Herr Bianchi.
Absolut. Es geht noch weiter zurück. Es war ein Kabel. Ein Jack-Kabel.
wie das denn?
Nach Amerika bin ich auf Zürich gekommen, dann habe ich meinen Fender Rhodes wieder von meinem Elternhaus auf Zürich gezügelt und hatte kein Kabel gehabt, um das anzuschliessen. Und dann bin ich zum HiFi Frei damals in Dietlik und habe gesagt, ich muss ein Jack-Kabel. Habe gesagt, haben wir nicht.
Ein Jack-Kabel?
Ein Jack-Kabel, Entschuldigung. Nein, haben wir nicht. Weiss der Geier, wenn ich in das verwinkelte Strössli gekommen bin, wo der Ronny Schneider sein Radio TV Schneider hat. Jedenfalls laufe ich dort rein und frage nach einem Jack-Kabel. Und sagt, ja, sag mal, spielst du Gitarre? Nein, ich brauche es für einen Fender, aber eigentlich spiele ich Sax. Ah, ja gut, kommt doch vorbei, wir haben jeden Donnerstag Jam-Sessions bei mir oben in den Winden. Und dann sind so die Heavy-Jungs dort gewesen, unter anderem Tommy Ritter.
Tommy Ritter?
Natürlich. Sehr, sehr cool, aber Rock. Auf E und auf A gespielt. Und auf dem Sax ist das Fiss und H. Oder
voll der Hass.
Ja, man hätte sich müssen arrangieren, oder? Und irgendwie, ich habe mich dort einfach durchgewurstelt. Und dann ist irgendwann einmal der Andy Bianchi, Don Bianchi, auftaucht und hat dann eben erwähnt, dass er bei dir eine Produktion macht. Und da wollte ich mitmachen.
Und dann ist er gekommen, der Basler deutsch-sprechende Saxophonist. Mit einem Auto, das wir jetzt schon wieder Werbung machen. Aber dank dem heilig fehlenden Jack-Kabel.
Ja, und das ist übrigens immer noch in Gebrauch. Das
ist nicht wahr?
Doch, doch, das hängt noch am Fender Rhodes bei mir daheim. Das ist
gute Qualität.
Ja, ja.
Unglaublich, was da
das der hängt Zufall. Alles an meinem Jack-Kabel. Eben, das ist Zufall, Glück, Fügung, you name it.
Ohne Jack-Kabel kein Eclipse-Album.
Chrétien, Steak.
Holy cow.
Holy cow.
Man schätze das Jack-Kabel.
Ja, aber ich meine, das ist doch irgendwie ein schönes Beispiel, wie
ein Weg kann entstehen.
Wie unberechenbar etwas sich entwickelt. Mhm. Und dann das Gefühl haben, man könnte sich etwas darauf einbilden. Nein, kann man nicht. Es war ein Jack-Kabel.
Philipp, meine Abschlussfrage, die ich all meinen Gästen stelle, würde ich natürlich sehr gerne auch in der 10. Ausgabe vom Soundcheck-Tag dir stellen. Wenn du ein Glückskeks wärst, was würde auf dem Zettel draufstehen?
Also kann man es auch, wenn ich gewusst habe, dass die Frage kommt, haben wir das ein bisschen überlegt. Eigentlich die ganz spontane Antwort wäre ein altes Motto von mir, das sagt, es ist ein bisschen blöd, weil es auf Englisch ist, aber es klingt halt besser auf Englisch, ist «Take it easy, but take it». Und dann habe ich gedacht, ja, es muss ja nicht Englisch sein. Dann ist mir ein Zitat von Charlie Chaplin in den Sinn gekommen und der hat gesagt, nichts ist für immer, nicht einmal deine Sorgen. Also, take it easy, but take it.
Absolut. Wunderbare Worte von dir jetzt gerade.
Nein, vom Chaplin.
Ja, vom Chaplin. Okay.
Cheers, Charlie.
Philipp, für mich eine riesige Ehre. Ich muss auch noch sagen, ich habe dich, natürlich relativ schnell einmal eingeweiht und gesagt, hey, ich habe die Furz-Idee, ich mache, glaube ich, einen Soundcheck-Tag. Mhm. Und hey, wärst du nicht auch zu haben für einen Fall? Und dann hast du relativ subtil, aber mit einer klaren Message durchblicken lassen. Ich bin, glaube ich, nicht so der Richtige für so etwas.
Nein, sie, aber nicht so mit den Worten. Wenn ich es mit den Worten hätte, wäre ich vielleicht Sänger oder Poet oder Schriftsteller.
Oder Gast in einem Podcast.
So weit ist es noch gekommen, ja.
Und das habe ich dann müssen akzeptieren, selbstverständlich. Und dann hast du ein paar Folgen geschaut. Mhm.
Und habe realisiert, dass wir das Jahr das 30-Jährige haben.
Dass wir auch nicht nur Heidi Happy ein Jubiläum feiern.
So, wir zwei eben auch.
Und dann noch in der 10. Folge.
Boah.
Hey, ich meine.
Und dann gesagt, ja, jetzt musst du ein bisschen über die Schatten springen. Oder? Und ich hoffe, es ist nicht allzu peinlich gewesen. Und wenn die peinlichen Momente schneiden wir jetzt einfach
raus. Das schneiden wir raus oder sie sollen drin. Spulen. Nein, wir lassen es drin, sie sollen spulen. Sie sollen auch etwas machen. Wir machen jetzt noch Musik zusammen.
Oh ja, schön.
Das ist cool.
Yes.
Wir spielen einen Song. Jetzt haben wir vorher erwähnt, Pour Juliette, ja. Das ist deine eine Tochter. Mhm. Nadine, Pour Nadine, das ist die andere Tochter. Mhm. Und dann gibt es noch Binci.
Genau.
Und das ist deine Bellezza.
La mia principessa. Hm. Binci, der mein erstes Saxophon vorgeschossen hat. Auch wieder so ein Glücksfall, oder? Mhm. Also komm, wir spielen Binci.
Wir spielen Binci.
Yes.
So schön. Philipp, tausend Dank. Und nochmal, nebst der ganzen musikalischen Geschichte, die wir zusammen haben, du hast schon ein paar Mal deine Early angekippt, wo es mir nicht so gut gegangen ist, und hast die richtigen Worte gefunden. Oder manchmal sind es nicht mal Worte gewesen, sondern es war einfach deine Gegenwart gewesen. Und bin sehr dankbar, bist du. In meinem Leben.
Ich bin sehr dankbar, bist du in meinem Leben. Und ich hoffe, wir gehen unseren Zuschauern nicht auf den Keks mit unserem
Lobhudelei und ja, Wertschätzung einfach, gegenüber. Ja. Und so. Nein, das dürfen wir auch mal zelebrieren. Weißt du, man dürfen das auch mal. Ich finde,
das ist das Thema von dem Podcast.
Absolut. Man dürfen doch einfach auch mal Freude haben und das zeigen.
Und die gegenseitige Wertschätzung zelebrieren.
Das zelebrieren wir.
Aber so was von. Seit 30 Jahren und noch weitere, warte jetzt mal bis 2050, habe ich gesagt. Nochmal 24 ja, genau, Jahre.
Philipp, tausend Dank.
Danke dir.
Tausend Dank.
Tschüss.
Ja, 10. Folge Soundcheck Talk mit einem bezaubernden Philipp Gretje. Noch etwas in eigener Sache. Ich habe jetzt immer alle zwei Wochen Erfolg gemacht und musste sagen, es ist mir ein bisschen zu viel. Und darum habe ich entschlossen, dass ich eine Folge im Monat mache. Ich habe noch mein Studio, das ich auch noch habe. Und mit all dem zusammen ist es mir einfach ein bisschen zu viel geworden. Darum finde ich, einmal im Monat eine tolle Folge machen mit einem super coolen Gast, mit einer Gästin. Ich glaube, das ist der richtige Weg und den möchte ich einschlagen. Genau so. Und es wäre mega schön, wenn ihr weiterhin würdet dabei bleiben bei dieser Podcast-Reihe Soundcheck Talk. Dann weiter erzählen. Hört auch die Songs, die wir aufgenommen haben, in dieser speziellen YouTube-Playlist mit all den Künstlern, wo wir Songs gespielt haben nach der Folge. Also wunderbare Gäste sind dort dabei. Mir bleibt nichts anderes übrig, als euch einen schönen Sommer zu wünschen, weil wir machen jetzt, oder wir vom Soundcheck-Team, nein, das bin ich. Ich mache jetzt auch eine Sommerpause. Die nächste Folge wird sein am 28. August. Und das Konzept wird sein, dass einfach immer am letzten Freitag vom Monat eine neue Folge auf diesen Podcast-Kanal raus, wo ihr hört, schaut. Geniesset den Sommer, cremt euch schön ein, fresset Glasse, das klopft und tätscht, geniesset das Leben. Mein Name ist Charles Steck. auf bald und wir spielen jetzt einen Song und dann kommt man in den Pool.
Das ist eine brillante Idee.
Philipp,
Dano.
Tausend Dank.
Danke dir.
Macht's gut, ciao zusammen.